Letzter Abend. Danke auch für die Aufnahme. Ich bin jetzt schon das vierte Mal hier. Einige Gesichter sind recht schon vertraut von Ihnen. Ich schriftlich, wenn es geht. Gehe ich gerne noch drauf ein, soweit ich kann. Heute haben wir jetzt nur noch ein paar Verse, ist nicht mehr so viel, aber es sind doch einige geladene Verse. Es geht hier in diesem Abschnitt jetzt, 1. Korinther 14, das ist hier bei mir groß D, konkrete Anordnungen für das Verhalten beim Zusammenkommen der Gemeinde. Und ich möchte mal nur den ersten Vers lesen, also den 26. Vers lesen. Wie ist es also, Brüder, wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Er hat einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Übersetzung, alles geschehe zur Erbauung. Paulus betont in diesem Kapitel mehrmals, dass wenn wir zusammenkommen, dann ist unser Ziel ist Erbauung. Und ich habe schon gesagt, in erster Linie soll Gott erbaut werden, das heißt, er soll sich freuen. Das ist mehr noch als erbaut werden. Er hat es nicht nötig, dass er gebaut wird, aber er soll gelobt werden, das ist das eine. Aber die Gemeinde, die muss gebaut werden, und zwar zu Jesus Christus hin gebaut. Und die Bibel sagt, verwendet dieses Wort Erbauung, das hat eigentlich nichts mit Gefühlen zu tun. Gefühle sind wir sagen oft erbaulich, das ist was gefühlsmäßig, und wir meinen dann irgendwie, das ist was, dann wird man fröhlich, ja, wenn man erbaut wird. Aber man kann auch sehr traurig werden, wenn man erbaut wird. Wenn ich jemanden die Sünden aufdeckt, oder wenn der Heilige Geist jemanden die Sünden aufdeckt, jemand predigt und der Heilige Geist deckt einem Sünden auf, dann ist das nicht erbaulich für ihn. Und doch ist es erbaulich. Ja. Also in dem Sinn, wie wir es verstehen, gefühlsmäßig ist es nicht erbaulich, aber es hilft ihm, Christus ähnlich zu werden und auszuräumen, sein Leben in Ordnung zu bringen. Das ist sehr, sehr erbaulich. Ja. Also in dem Sinn, im zweiten Sinne, verwendet die Bibel das Wort erbaulich. Also wir verwenden das Wort oft falsch. Wir sollten also immer daran denken, Erbauung ist immer in der Bibel etwas, was das Christenleben fördert, zu Christus hin, dass wir Christus ähnlich werden. Und Paulus sagt also, jeder in der Gemeinde darf beitragen, es geht hier aber um die Versammlung. In Vers 23 hat er gesagt, wenn also die ganze Gemeinde an einem selben Ort zusammenkäme, und dann sagt er noch einiges weiter, wenn die ganze Gemeinde zusammenkäme, also er spricht von hier von einer regelmäßigen allgemeinen Versammlung der Gemeinde, ja, also nicht von irgendeinem kleinen Hauskreis oder so, sondern das, was man als regelmäßige Gemeindeversammlung versteht. Das tut man normalerweise wöchentlich, jedenfalls die Christen damals haben das wöchentlich getan. Und oft haben sie sich am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche versammelt. Das hat sich eigentlich eingebürgert unter Christen, dass man sich versammelt am ersten Tag der Woche. Und noch dazu haben wir jetzt schon seit geraumer Zeit frei an dem ersten Tag der Woche. Dann ist es noch einfacher. Früher musste man sich am Abend versammeln, weil man hatte nicht frei. Also wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, dann gibt es gewisse Regeln. Er spricht natürlich hier nicht von einer Gemeinde von drei Personen. Er spricht von einer Gemeinde von einer gewissen Größe schon. Ja, das ist nicht eine Mini-Gemeinde, nicht eine Telefonzellengemeinde, wie wir gesagt haben in Österreich. Eine Telefonzellengemeinde ist, wenn sie noch so klein sind, dass sie sich in einer Telefonzelle versammeln können. Also sind schon einige Leute hier zum Glauben gekommen in Korinth, sogar recht viele. Der Herr hat dem Paulus gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. In Apostelgeschichte 18. Also ein großes Volk, das waren viele Leute hier zusammen. Und wenn die zusammenkommen, dann kann man nicht einfach so wie ein zusammengewürfelter Haufen, jeder meint irgendwas zu tun zu können, das geht nicht. Er sagt, es muss alles mit Anstand und mit Ordnung geschehen. Und er gibt da einige Regeln. Ja. Das ist hier das Gegenstück zu 1. Korinther 12. Wir haben ja in 1. Korinther 12 am ersten Abend haben wir ja betont, das Organische. Alle haben Gnadengaben, jeder darf beitragen. Und wenn irgendwo Christen sind, dann ist Gemeinde. Ja. Aber die müssen dann natürlich auch lernen, irgendwie wie, richtig zu funktionieren. Und dazu braucht es Ordnung. Und das gibt er jetzt hier in Kapitel 14. Also, Anweisung betrifft der Beiträge im Allgemeinen. Jeder, der eine entsprechende Gabe hat, darf beitragen, das sagt er hier. Jeder hat etwas. Man kommt also nicht einfach nur und mal schauen, was jetzt los ist. Mal schauen, was ich heute bekomme. Wir haben manchmal Lehrvorträge, klar. Dann hören wir zu, wie heute Abend auch. Hören wir zu. Aber es gibt dann auch andere Versammlungen, wo wir auch Beiträge bringen. Oder ein Teil der Versammlung, wo wir Beiträge bringen. Diese Möglichkeit soll immer sein, soll immer einberaumt werden von den Leitern, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Es soll immer einen Teil geben, wo Geschwister was beitragen können. Jedenfalls das gab es bei den ersten Christen dort in Korinth, gab es das so. Jeder hat etwas und das Ziel aller Beiträge ist, dass die anderen gebaut werden zu Jesus Christus hin. Nicht, dass man selbst sich in den Mittelpunkt stellt, sondern dass Jesus Christus geehrt wird und dass man selber, dass die Gemeinde Christus ähnlich wird. Das ist immer unser Ziel. Und dann in Vers 27 kommen jetzt die ersten Regeln. Bevor ich das mache, ich habe gemerkt, ich habe gerade was vergessen. Lehre, Sprache, Offenbarung, Übersetzung, das wird hier erwähnt. Psalm ist ein Loblied. Entweder ein Loblied mit dem Text aus einem tatsächlichen Psalm aus dem Alten Testament oder mit einem selbstgedichteten Psalm oder mit einem Psalm, den der andere gedichtet hat. Das ist hier ganz ein allgemeines Wort für Loblied, meistens mit einem Saitenspiel begleitet, im Alten Testament mit einer Harfe oder so begleitet. Ja. Nicht mit Instrumenten, wo man dann nichts mehr hört, sondern mit sanften Instrumenten, sodass der Text zum Ausdruck kommt. Das war im Alten Testament sehr wichtig. Er hat eine Lehre, Sprache, das war Zungenrede, das haben wir gestern das Thema gehabt. Eine Offenbarung, das ist das, was man braucht, wenn man eine Prophetie weitergibt. Also man braucht von Gott Licht, darüber werde ich heute noch was sagen. Offenbarung oder Übersetzung der Sprache, ja. Aber da es heute meines Erachtens kein Zungenreden mehr gibt, dann fällt das jetzt hier flach bei uns. Und wenn es jemand meint, es gibt doch noch, dann habe ich gestern schon gesagt, dann müsste dann beweisen, dass das Zungenreden, das er hat, das biblische Zungenreden ist. Ja, also die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, er kann Zungenreden, und zwar biblisch. Der muss es beweisen, dass das das biblische ist. Und er muss auch bereit sein, das auf Tonband aufnehmen zu lassen und verschiedenen Übersetzern vorspielen zu lassen. Diese Bereitschaft muss er bringen, damit man feststellen kann, ob das wirklich eine Sprache ist und ob das auch richtig, ob alle Übersetzer, die dann behaupten, sie können es übersetzen, ob die das dann auch wirklich alle richtig übersetzen, gleich übersetzen. Also das muss man schon so fair sein, wenn jemand meint, er könne das, Zungenreden. Lied, Lehre, Offenbarung, Gebet. Paulus gibt in Römer 12 noch eins dazu, das ist der Aufruf oder das Ermahnen, steht bei Schlachterübersetzung. Besser ist hier Aufruf, von dem spricht hier Paulus nicht, dieses erwähnt er hier nicht. Er sagt ja auch nicht, dass er ganz absolut vollständig erschöpfend das Thema behandelt, er gibt nur einige Beispiele. Das Wort der Weisheit, das Wort der Kenntnis, das kam in Kapitel 12 vor, das ist wahrscheinlich eingeschlossen in der Lehre und im Aufrufen. Liedvorschläge, warum nicht? Man muss es nicht schon komponiert und selber gedichtet haben, man kann auch schon eins vorschlagen, was schon andere gedichtet haben, aber man soll sich vorbereiten dazu. Also man soll vor dem Herrn betend sagen, Herr, darf ich heute ein Lied vorschlagen? Und welches Lied? Dann kann man einen Vorschlag bringen. Oder je nachdem den Leiter geben, der die Leitung macht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gemacht wird. Zeugnis geben wird nicht erwähnt. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was einfließt in die Lehre oder in die Prophetie oder in sonst einen Beitrag. Es gibt keinen eigenen Teil für Erlebnisberichte. Erlebnisberichte können sehr interessant sein, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass es eingebettet ist in die Lehre. Man kann was lehren und dazu einen Erlebnisbericht geben oder ein Zeugnis dazu. Jedenfalls das Ziel ist Auferbauung. Vers 27. Wenn jemand in einer Sprache redet, seien es zwei, höchstens drei. Also das zeigt schon, dass man nicht endlos beieinander ist. Man war nicht 5-6 Stunden zusammen, man hatte nicht die Zeit damals gar nicht. Man konnte gar nicht so tief in die Nacht. Man musste am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Also zwei oder drei beten und der Reihe nach. Und hier ist es Beten in einer Fremdsprache. Nun, wenn es die Fremdsprache, wenn das es nicht gibt, dann man darf auch auf Deutsch beten, zwei oder drei, vielleicht sogar noch mehr. Aber wie gesagt, er begrenzt es hier, weil das Gebet braucht Zeit, dann braucht die Übersetzung Zeit, muss alles übersetzt werden. Und der Reihe nach, also nicht gleichzeitig, das bedeutet, dass die Leute, die Zungen reden konnten damals, die konnten das steuern, ob sie jetzt in Zungen reden oder nicht. Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan und der Geist des Zungenredners ist dem Zungenredner untertan. Ja, also das kann man steuern. Es ist nicht ein ekstatisches Reden, wo man einfach, da sprudelt es plötzlich heraus. Ja, nein, nicht so. Zwei oder drei, der Reihe nach, also nicht gleichzeitig überhaupt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich kenne Gemeinden, da beten, wenn gebetet wird, beten alle gleichzeitig. Und das war so störend. Ich habe das in Rumänien erlebt. Da haben alle gleichzeitig gebetet und man konnte überhaupt nichts mitbekommen, weil, wie gesagt, ich kann nicht mal mitbekommen, wenn zwei gleichzeitig reden. Wie kann ich was mitbekommen, wenn 20 gleichzeitig reden? Dann habe ich Gemeinden kennengelernt, da wird gebetet, zum Gebet aufgerufen und dann betet einer laut und die anderen flüstern irgendetwas. Und was machen die da alle? Die flüstern so und murmeln dahin. Und dann denke ich mir, die beten jetzt auch. Der eine betet laut und die anderen beten alle leise. Und ich dachte, wie können die das Amen sagen zu dem, der gebetet hat, wenn sie selber doch inzwischen mit ihrem Gebet beschäftigt sind? Das ist ja unmöglich, Amen zu sagen. Aber die haben dann Amen gesagt. Ich dachte, ob das jetzt die Wahrheit war? Ob sie wirklich Amen meinten? Oder ob das nur Tradition war. Also es ist eigentlich höflich, dass wenn einer betet, dass die anderen still sind und zuhören und auch dazu, und am Ende des Gebetes noch sagen, ja, wir sind einverstanden mit dem Gebet, Amen. Das meint Paulus auch hier. Also der Reihe nach wird gebetet, nicht gleichzeitig. Und wenn in Zungen gebetet wird, dann mit Übersetzung. Und zwar einer. Braucht nur einen, der übersetzen kann. Haben wir gestern gehabt, das Thema. Ein einziger Übersetzer genügt, weil der kann ja jede Sprache übersetzen. Das ist ja das Wunder. Dann ist aber kein Übersetzer da, schweige er in der Versammlung. Er rede aber für sich und zu Gott. Also der Zungenredner muss zuerst schauen, ist ein Übersetzer da heute? Ja, also der kennt ja die Leute in der Gemeinde, der weiß, welche übersetzen können. Und wenn die drei gerade heute fehlen, die wir sonst immer übersetzen, dann kann er nicht reden. Und wenn einer da ist, genügt es schon, denn der eine kann ja jede Sprache übersetzen. Ja. Dann weiter. Anweisung betreffs des Prophezeiens. Und da müssen wir jetzt ein bisschen uns aufhalten, damit wir verstehen, was ist hier gemeint. Aber zuerst mal zu den Anweisungen, Vers 29. Es sollen reden Propheten zwei oder drei, also auch hier zwei oder drei. Er sagt nicht 10 oder 20 können reden, zwei oder drei. Und die anderen sollen beurteilen. Beurteilen heißt übrigens nicht notwendigerweise, dass sie den Mund öffnen. Beurteilen kann heißen, dass sie für sich persönlich ein Urteil machen, das ist gut oder nicht gut. Sie können nach dem Versammlung oder nachher im persönlichen Gespräch können Sie vielleicht kommen. Wenn es nicht so gewaltig wichtig ist, dann kann man das im persönlichen Gespräch fragen, wie hast du das gemeint und so. Ja, und stimmt das mit der Bibel überein? Wenn es was Dringendes ist und ganz was eklatant Schlimmes ist, dann müssen die Leiter der Gemeinde aufstehen und sagen, Geschwister, irgendwas stimmt da nicht. Und dann können vielleicht sich auch noch einige zu Wort melden, das gibt es. Wir hatten das mal in Österreich. Da stand einer auf und hat Perfektionismus gepredigt. Der war ein Gast da, wir haben ihn predigen lassen. Und das war dann so schlimm, was er alles gesagt hat. Dann halt ist einer der Brüder, nicht mal einer der Leiter, einer der Brüder, die sonst vielleicht auch manchmal predigen, so, der ist dann aufgestanden und sagt: Lieber Bruder, darf ich mal unterbrechen? Was Sie hier sagen, das stimmt mit dem und dem einfach nicht überein. Und die ganze Gemeinde hat aufgeatmet, dass sich jetzt da einer zu Wort gemeldet hat und dem gesagt hat: So geht das nicht. Und dann, das war dann sehr gut. Ja, der musste dann still sein und dann hat jemand anderer das Wort übernommen, beziehungsweise, also ich weiß nicht mehr genau, wie das weitergegangen ist, dann jedenfalls war das sehr lösend, dass hier einer bei einer ganz schlimmen Sache dann das Wort ergriffen hat und gesagt: So geht's nicht, Geschwister. Also Beurteilung heißt aber in erster Linie mal, für jeder beurteilt für sich. Jeder macht, bildet sich ein Urteil. Ja. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Dann, je nachdem, meldet er sich oder er spricht persönlich denjenigen an. Es kann ja auch in der nächsten Versammlung geklärt werden. Es läuft uns ja nichts davon, wenn was irgendwie nicht ganz so sauber war, was der gesagt hat. Also die anderen sollen beurteilen, und zwar jeder. Jeder kann sich ein Urteil machen und soll ein Urteil fällen über das, was gepredigt wird. Vers 30, aber wenn einem anderen, der sitzt, etwas enthüllt wird, schweige der Erste. Also mit der Bereitschaft, sich unterbrechen zu lassen. Der eine, der geredet hat, der soll jetzt auch bereit sein, sich unterbrechen zu lassen, wenn ein anderer zu dem jetzt etwas ganz Wichtiges zu sagen hat. Sowas kennen wir eigentlich selten. Wir haben das, meistens ist es so, dass wir lassen die Geschwister ausreden und lassen sie fertig predigen und nachher vielleicht fügen wir das hinzu. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir nicht eine richtige Predigt haben, sondern wo kürzere Beiträge sind, und da kann man sehr wohl, wenn man merkt, jetzt der Heilige Geist drängt einem, man meint, er drängt einem, man meint, man hätte hier Licht in dieser Sache, man müsse hier noch einen Satz hinzufügen, dann darf man den unterbrechen. Und der andere, der geredet hat, der muss sich unterbrechen lassen. Denn es könnte hier was ganz Wichtiges gesagt werden vom Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist ja immer da und der leitet uns ja und er möchte uns ja, möchte die Gemeinde weiterführen. Und wenn jetzt jemand in der Gemeinde eine wichtige Sache zu sagen hat, dann sollte sie jetzt sagen. Er muss nicht lange reden, das können eine Minute sein, ja? Aber er soll das jetzt noch sagen können. Das geht natürlich nicht bei jeder Predigt. Wir haben Ordnung, es gibt Lehrpredigten, wo wir sagen, nein, wir wollen zuerst den Lehrvortrag machen und dann ist was, und dann machen wir das andere. Aber es sollte auch hin und wieder solche Versammlungen geben, wo mehrere sprechen können. Wir hatten das zum Beispiel in Österreich, hatten wir das so gemacht, da hatten wir einmal im Monat, wir nannten das freie Versammlung. Das heißt, jeder von den Brüdern musste sich vorbereiten. Jeder kommt vorbereitet, ja, und betet wirklich, dass der Herr ihm hilft. Und dann war das Wort frei. Und dann sind einzelne Brüder aufgestanden. Manchmal ist gar niemand aufgestanden. Dann ist einer der Brüder aufgestanden und hat gesagt: Brüder, wenn wir so wenig mit dem Herrn zusammen sind und so wenig in dem Wort lesen und so wenig uns vorbereiten im Gebet, dass wir gar nichts zu sagen haben, dann sind wir selber schuld. Wir müssen Buße tun darüber. Und da haben wir uns alle geschämt. Ja. Und am nächsten Sonntag, einen Monat später, dann waren da mehrere da, die wirklich etwas zu sagen hatten. Ja. Der Bruder wusste, dass in der Gemeinde Brüder sind, die was zu sagen haben. Wenn niemand was zu sagen hat, na gut, dann müssen alle noch lernen. Dann braucht es Lehrer, die sie noch unterweisen, die sie weiterführen. Braucht es Seelsorge, braucht es viel Arbeit, dass die Gemeinde weiterkommt. Aber die Gemeinde sollte mit der Zeit wachsen, sodass man wirklich wertvolle Beiträge hat, um die Gemeinde zu bauen. Zur Christusähnlichkeit hin. Vers 30, wenn einem anderen, der da sitzt, etwas enthüllt wird, also etwas offenbart wird, schweige der Erste. Denn ihr könnt alle einzeln prophezeien, damit alle lernen und alle aufgerufen werden und Zuspruch erfahren. Also ihr könnt alle prophezeien, das heißt, ihr könnt alle es kann sein, dass jeder von euch einmal drankommt und ein Wort hat, das der Herr ihm aufs Herz legt und dass man etwas weitergibt, damit alle etwas lernen und damit alle aufgerufen werden oder getröstet oder Zuspruch bekommen. Und die Geister der Propheten sind den Propheten unterordnet. Das heißt, wenn man spricht, das entscheidet man selber. Der Geist des Propheten entscheidet selber, ob der Prophet, also der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Der Prophet entscheidet, ob er jetzt spricht oder nicht. Es ist nicht so, dass er sagt, ich muss jetzt reden. Das stimmt nicht, man muss nicht. Man kann sagen, nein, ich spare mir das auf bis nächsten Sonntag. Ich kann auch eine Last einen Sonntag mit mir herumschleppen, eine Woche mit mir herumschleppen bis zum nächsten Sonntag. Ja? Und kann sie nächsten Sonntag bringen. Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Das heißt, der Prophet bestimmt, ob er redet oder nicht. Denn Gott ist nicht ein Gott von Unordnung und von Tumult, sondern ein Gott des Friedens. Also, das ist sehr wichtig, gerade dort, wo man meint, man müsse dem Geist Freiheit geben, gerade dort gibt es oft Unordnung und die Leute merken nicht, dass sie eigentlich weit über die Schrift hinausgehen und einfach meinen, sie müssen jetzt einfach irgendwas sagen. Das ist gefährlich. Wir müssen uns vor dem Herrn demütigen und müssen von dem Herrn erbitten, Herr, schenke mir die Gelegenheit und gib mir auch Weisheit, in der richtigen Art und Weise zu reden und gib mir auch Weisheit, früh genug wieder aufzuhören mit Reden. Jetzt ein bisschen was zu dem prophetischen Reden. Ich habe ja schon angekündigt, ich muss hier ein paar Dinge sagen. Einiges habe ich vor 2 Tagen schon gesagt. Das ist dann eine Wiederholung. Zuerst einmal, was ist denn eigentlich Prophet? Was sind Propheten? Im Alten Testament gab es Propheten, die waren Menschen, die hat Gott direkt inspiriert, das heißt, Gott hat gehaucht. Sie waren Menschen, die das geredet haben, was Gott gehaucht hat. Sie waren Sprachrohre Gottes. Also der Prophet Jesaja, es war ein Sprachrohr Gottes, das heißt, das, was hineinkommt, kommt hinten raus. Haargenau gleich. Also das war direktes Wort Gottes, was diese Propheten gesagt haben, sie haben genau das gesagt, was Gott ihnen gesagt hat, sie sollen es sagen. Das waren Propheten im Alten Testament und auch im Neuen Testament, die Apostel waren auch so. Die Apostel waren gleich wie die alttestamentlichen Propheten, sie waren Sprachrohre Gottes, das heißt, sie haben die Botschaft direkt von Gott oder direkt von Jesus Christus bekommen und haben sie direkt weitergegeben. Dadurch ist überhaupt die Bibel entstanden. Dadurch haben wir heute eine Bibel und können sagen, das, was hier steht, ist alles direkt Gott gehauchtes Wort. Im Griechischen heißt es nicht inspiriert, nicht eingehaucht, sondern Gott gehaucht. Theopneustos. Pneu, sagen die Schweizer zu dem Luftreifen. Pneu, Pneu heißt Luft. Und Theos heißt Gott, von Gott geblasen. Von Gott gehaucht. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das ist das Ergebnis, was wir hier haben. Johannes der Täufer war der größte der alttestamentlichen Propheten. Der größte deshalb, weil er zeitmäßig am nächsten an Jesus herankam. Von allen alttestamentlichen Propheten war Johannes der Täufer am nächsten. Er war der direkte Zeigefinger auf Jesus. Konnte sogar den Herrn Jesus berühren, noch mit seinem Zeigefinger. Ja. Jesus Christus selber war dann der Prophet schlechthin, das heißt, er war Gott auf Erden. Wenn er gesprochen hat, hat Gott gesprochen. Alles, was Jesus gesprochen hat, hat Gott gesprochen. Er hatte den Geist ohne Maß. Das heißt, unbegrenzt. Das heißt, alles, was aus seinem Mund kam, war direkt aus Gottes Mund. Die apostolischen Propheten habe ich schon erwähnt, die Schreiber des Neuen Testamentes gehören auch dazu, die jetzt nicht Apostel waren wie Lukas, aber hinter Lukas steckt Paulus und hinter Markus steckt Petrus, Matthäus war ein Apostel, Johannes war ein Apostel, Paulus war ein Apostel und Judas und Jakobus waren Brüder des Herrn, zählten fast auch so wie Apostel oder vielleicht sogar kann man sagen, sie zählten wie die 12 Apostel. Und der Hebräerbrief ist wahrscheinlich von Paulus. Ich weiß es nicht genau. Ich nehme das an. Dann gab es noch spezielle Propheten im Neuen Testament wie Agabus. Der hat eine Hungersnot vorausgesagt, Apostelgeschichte 11, Vers 28 zum Beispiel, und hat dem Paulus vorausgesagt, dass er in Jerusalem gebunden wird. Also es gab so Propheten, die hier so noch speziell erwähnt werden. Ich kann jetzt nicht sagen, in welche Kategorie die man einstufen soll. Jedenfalls hatten sie die Gabe, hatten sie Licht von Gott zeitweise, dass Gott ihnen was geoffenbart hat. Und das Wichtigste für uns jetzt ist klein f, prophetisch begabte Christen. Das ist jetzt das Thema in 1. Korinther 14. Jeder Christ ist potenziell, das heißt möglicherweise, ein Prophet. Das heißt, er könnte, theoretisch kann Gott jeden Christen gebrauchen als Propheten. Warum? Weil der Geist in dem Christen wohnt. In Vers 31 sagt er, ihr könnt einer nach dem anderen alle prophetisch reden, damit alle lernen und alle getröstet werden. Jeder Christ hat die Salbung. 1. Johannes 2, Vers 20 als Parallele jetzt hier. 1. Johannes 2, Vers 20 habe ich hier auf der Folie. Ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisset alles. Also alles ist hier relativ genommen. Ihr wisst alles, was zu wissen nötig ist in Bezug auf das Evangelium, die Grundwahrheiten. Ihr habt aber eine Salbung, sagt er. Und die Salbung, das ist ein Bildwort aus dem Alten Testament. Gesalbt wurden im Alten Testament die Propheten und die Priester und die Könige, oder manche Könige jedenfalls. Und manche Propheten wurden gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und alle Priester wurden gesalbt. Was heißt das? Die haben buchstäblich eine Salbung bekommen, also ein Öl aufs Haupt. Und dann, das war aber ein Bild dafür, dass sie ausgerüstet werden mit Kraft. Das war eine besondere Ausrüstung. Und Gott hat hier das Bild verwendet, das war ein Bild für die Ausrüstung mit Kraft von oben. Gott hat sie also mit Geisteskraft ausgerüstet, sodass sie ihren Dienst tun konnten. Die Propheten, die Könige, also manche Könige wie Saul und David, waren die Gesalbten. David sagt, der Saul ist ein Gesalbter des Herrn. Ja? Die Salbung, die Königssalbung liegt auf ihm. Gott hat ihn ausgerüstet für den Dienst. Nicht jeder Israelit wurde ausgerüstet für den Dienst, aber diese Besonderen, ja, die Propheten, Priester und Könige. Im Neuen Testament wird jeder ausgerüstet zum Dienst. Und da ist es aber nicht eine Ölsalbung, sondern da ist es nur durch den Heiligen Geist, also unsichtbar, aber es ist eine Salbung. Manchmal höre ich Christen beten, Herr, salbe den Prediger. Brauchen wir nicht beten, der ist schon gesalbt. Wunderbar, der ist schon gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und jeder von uns, der Christ ist, ist auch schon gesalbt. Wir sind mit aller Kraft ausgerüstet, die Gott zu geben hat. Steht in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. Alles, was zum göttlichen Leben nötig ist, hat Gott uns gegeben durch die Erkenntnis Gottes. Wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt, 2. Korinther 1, Vers 21. Und 22, hier habe ich es aufgeschrieben. Und auch 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi beschimpft werdet, im Namen des Gesalbten, seid ihr Selige, glückselig zu preisen, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Das ist die Salbung. Ihr seid Gesalbte, sagt er. Der Geist ruht auf euch. Fürwahr, bei ihnen ist er gelästert, bei euch aber verherrlicht. Also die Tatsache, dass der Christ den Geist hat, rüstet ihn aus zum Dienst. Das ist was Wunderbares in der Gemeinde Jesu. 1. Johannes 2, Vers 27, den zweiten Vers hier. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfinget, bleibt in euch. Die Salbung ist der Heilige Geist. Und ihr habt nicht stets nötig, dass jemand euch lehre. Also ihr habt nicht einen Guru nötig, der euch jeden Schritt sagt, was ihr tun müsst. Das brauchen wir nicht. Wir haben den Herrn auf unserer Seite. Sondern wie eben die Salbung euch über alles lehrt und wahr ist und nicht Lüge ist, so wie sie euch lehrte, werdet ihr in ihm bleiben, in Christus nämlich. er ermutigt die Christen hier, denn diese Christen, an die der Brief geschrieben ist, sind angefochten von Irrlehrern. Da kamen Irrlehrer, falsche Propheten und haben ihnen allerlei falsche Sachen gesagt. Und er sagt, lasst euch nicht verführen. Bleibt bei dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Bleibt bei dem, was ihr in eurer Bibel gelesen habt und was euch die Apostel gesagt haben. Und der Heilige Geist bestätigt euch, dass das, was die Apostel gesagt haben, das Richtige ist. Ihr braucht also nicht hören auf irgendeinen neuen Propheten, der kommt und meint, er hätte die Wahrheit jetzt gepachtet. Das heißt nicht, dass er meint, sie brauchten keine Lehrer. Er selber war ja ein Lehrer, der Johannes, und er hat sie auch gelehrt. Aber hier ist gemeint, dass man nicht einen ständigen Begleiter braucht, ja, wie ich sagte, einen Guru, der jedem Schritt sagt, was man tun muss. Das macht der Heilige Geist, das tut er gerne, wenn wir ihn bitten, sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, gib mir jetzt Klarheit. Und dann haben wir außerdem das Wort Gottes und außerdem haben wir die Gemeinde. Viele, viele Christen, die auch mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, alle Christen. Die Salbung ist nicht die Gnadengabe der Prophetie hier übrigens, sondern die Salbung ist die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Jetzt zum Propheten. Gibt es jetzt diese Gnadengabe der Prophetie heute noch? Muss ich sagen, ja und nein. Nein, indem dass es keine Propheten mehr gibt wie Jesaja und Jeremia und Paulus und Petrus. Nicht so. Das heißt, es gibt keine fundamentlegende Schriftpropheten oder inspirierte Propheten, die das Wort Gottes direkt von Gott her bekommen. Das gibt es nicht mehr. Auch nicht in der Pfingstbewegung, auch nicht in der charismatischen Bewegung. Nirgends gibt es das. Es gibt diese Propheten, die das Fundament gelegt haben, die sind gestorben, aber sie haben uns die Schrift hinterlassen. Insofern leben sie noch. Wir hatten das im Epheserbrief, Epheser 2, Vers 20, die Gemeinde ist aufgebaut auf dem Fundament derer, die Apostel und Propheten sind. Das Fundament der Apostel und Propheten. Aber es gibt heute im zweiten Sinne, im sekundären Sinne, gibt es schon noch Propheten, die bekommen zwar die Botschaft nicht direkt von Gott, aber sie bekommen die Botschaft von der Bibel und sie geben die Botschaft weiter. Aber Gott gibt ihnen nicht die Worte. Bei dem einen Propheten im Alten Testament gab Gott ihnen die Worte. Wort für Wort. Die waren Sprachrohre. Heute gibt es keine Sprachrohre mehr. Die Sprachrohre, die sind in der Bibel. Heute gibt es aber Menschen, die bitten den Herrn, hilf mir bitte, wenn ich jetzt dein Wort weitergebe, dass ich es in deinem Sinn weitergebe und dass ich es genau weitergebe und dass ich nicht mehr sage und nicht weniger. Aber die Worte finden müssen sie selber. Die Worte formulieren müssen sie selber. Und der eine kann es vielleicht treffender und der andere braucht 20 Minuten, der andere braucht 10 Minuten für die gleiche Sache. Aber es kommt rüber, die Botschaft. Ja. Die Worte müssen wir finden. Zweitens, Prophetie wird was ich hier noch als zweiter Punkt, Prophetie wird bleiben, und zwar diese sekundäre Prophetie, wird bleiben, bis Gott sie wegtut. Das ist dann, wenn wir von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Das haben wir schon gelesen vorgestern in 1. Korinther 13. Das Prophezeien, das wir haben, das ist stückweise, also aus Stücken. Das heißt, Gott gibt uns Licht in Teilen und wir lernen in Teilen und wir geben weiter, immer Teile, Stücke. Aber eines Tages wird das alles weggetan werden und dann gibt es nur noch Vollkommenes. Dann werden wir den Herrn Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Drittens, bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, ist die Art und Weise des Erkennens und Prophezeiens bruchstückhaft. Also Gott bestimmt, wann er uns Licht gibt. Gott bestimmt, wann er uns eine Last gibt. Gott bestimmt, wie viel Last er uns gibt. Gott bestimmt, wie viel Licht er uns gibt. Wir erkennen und wir prophezeien immer nur Bruchstücke. Ich habe mal einen Bruder gehabt, der hat mir gesagt, weißt du, was dein Fehler ist? Du willst alles wissen und jetzt sofort. Das wird nicht funktionieren. Gott lässt sich das nicht vorschreiben, wann du Licht bekommst über eine Frage. Und ich sagte, aber ich möchte es wissen. Das wird nicht gehen. Du kannst es nicht wissen, wenn der Herr dir nicht Licht gibt. Und dann muss man demütig werden und mit Lücken leben. Aber dann lernt man, auf den Herrn zu vertrauen. Und dann lernt man, von anderen zu lernen. Ah, das sind andere, die können mir vielleicht weiterhelfen. Die Gemeinde Jesu ist groß und überall gibt es Stücke und so wachsen wir gemeinsam. Und manchmal gibt es schwierige Situationen und einer hat Licht. Ich habe das schon erzählt. Einer hat in einer Situation, hat ihm Gott was geoffenbart, einen Lichtblick gegeben. Und dann gibt er das weiter und dann bekommen die anderen auch das Licht. Sagen, ja natürlich, klar, warum haben wir das nicht gesehen? Ja. Dann merkt man, jetzt hat der Heilige Geist Licht gegeben. Manchmal gibt es auch bei Lehrfragen. Man rätselt herum jahrelang und irgendwann kommt Licht in die Sache. Schön langsam, mehr Licht und dann wird die Sache klarer. Das gibt es. Heute gibt es also nur noch diese Prophetie zweiter Qualität. Das ist hier der Punkt 4. Es gibt nicht den gleichen Grad an Sicherheit und Autorität wie bei der Prophetie erster Qualität. Also Paulus, der hat die Autorität. Wenn er was sagt, dann gibt es nichts zu prüfen. Dann hat es Paulus gesagt, fertig. Da gibt es nur noch zu gehorchen. Wenn Jesaja etwas sagt, gibt es nichts zu prüfen. Gibt es nur zu gehorchen. Aber wenn wir irgendwie von uns jemand was sagt, dann müssen wir prüfen. Ist es von der Bibel? Und wenn wir sagen, es stimmt, es ist die Bibel, dann müssen wir gehorchen. Also dann müssen wir sagen, ja, die Schrift sagt das so. Das tun wir. Also, ich so ein bisschen eine Zusammenfassung hier. Prophetie zweiter Qualität ist nicht Wort für Wort Botschaft von Gott. Gibt es nicht. Manchmal beten wir und wir meinen es gut. Wir sagen, Herr, gib dem Prediger alle Worte, die er jetzt reden soll, dass das alle Worte dann von dir sind. Das ist zwar schön gemeint, aber das wird nicht der Fall sein. Warum? Weil wir fehlerhafte Menschen sind. Und die Gemeinde muss weiterhin prüfen, auch wenn sie gebetet hat für den Prediger. Und ich bin so dankbar, wenn Leute für mich beten, aber sie müssen dann trotzdem prüfen, was der dann gesagt hat, ob das wirklich stimmt. Und oft sagt man zu viel oder zu wenig oder irgendwie etwas, was nicht gerade so genau passt. Herr, sprich durch den Prediger. Das tut der Herr gerne, das tut er auch durch dich, durch jeden von uns. Aber nicht alles, was wir sprechen, ist Gottes Sprechen. Auch auf der Kanzel nicht. Wir dürfen nicht meinen, nur weil der jetzt auf der Kanzel steht, kommt alles, was jetzt gesagt wird, von Gott. Nein, das müssen wir auch prüfen. Wir wünschten uns das, es wäre so. Und wir sollen anstreben, dass das, was wir sagen, wirklich dass die Dinge sind, die die Bibel sagt und nicht mehr und auch nicht weniger. Also diese Prophetie heute ist nicht Wort für Wort Botschaft von Gott und es ist nicht direktes Wort Gottes, sondern es ist eine Last, die Gott auferlegt oder ein Licht, das Gott gibt. Der Prophet weiß nicht Wort für Wort, was Gott gesagt haben will, aber er bekommt die Last und er weiß das Anliegen ganz genau, das Gott gesagt haben will. Und das bringt er jetzt rüber. Das Thema, die Sache. Die Worte muss er selbst bringen. Und das nächste hier, solche Propheten dürfen aber unterbrochen werden. Das habe ich schon gesagt. In Vers 29 haben wir das gelesen. Das zeigt schon, dass diese Prophetie eine unvollkommene Prophetie ist. Wenn eine Prophetie unterbrochen werden darf, ist schon der Beweis da, dass diese Prophetie nicht die gleichwertige Prophetie ist wie die Prophetie der Schrift, der Schriftpropheten. Wenn du unterbrechen darfst und was hinzufügen, beweist das, dass jetzt hier ein Mangel war an dem, was der gesagt hat. Der Mangel ist genau der Satz, den du jetzt hinzufügen darfst. Das heißt, oder wenn man sogar beurteilen muss, dann heißt das auch, diese Prophetie ist nicht vollkommen. Das ist eine Prophetie, die sehr leicht fehlerhaft wird oder mangelhaft ist. Insofern gibt es also Prophetie, aber wie gesagt, sekundär, zweiten Ranges, sage ich einfach dazu. Das heißt, es ist nicht, der kann nicht sagen, so spricht der Herr. Und wenn man das manchmal hört in irgendwelchen Kreisen, da, so spricht der Herr, und dann kommt irgendeine Predigt, das ist nicht in Ordnung. Das darf der Prediger eigentlich gar nicht. ist verboten zu sagen, so spricht der Herr, wenn er nicht die Bibel zitiert. Wenn er Bibel zitiert, darf er sagen, so spricht der Herr und jetzt hört zu, jetzt spricht Gott. Und dann liest er die Bibel vor. Das darf er. Das andere darf er nicht. Wenn er es tut, geht er weit über die Schrift hinaus. Ich habe vor kurzem mit einem Adventisten geschrieben per E-Mail, und da hat er mir erklärt, dass die Ellen White, das ist eine Prophetin, und was sie gesagt hat, das ist einfach Wort Gottes. Das geht nicht, das darfst du nicht. Das ist verboten. Wirf die Sache in den Mülleimer. Die hat viel Falsches gesagt. Ich habe einiges gelesen von ihr. Ich habe diese Auslegung über Offenbarung. Ich habe gesagt, du kannst alles in den Mülleimer werfen. Die hat sich gewaltig getäuscht. Hat ihm gar nicht gefallen. Aber das müssen die lernen. Prophetie muss biblisch sein. Wie muss die sein? Biblisch, christozentrisch, das heißt, Jesus Christus muss groß gemacht werden. Das ist das Anliegen des Heiligen Geistes. Der Geist der Prophetie ist das Zeugnis von Jesus. Falsche Prophetie ist gegen Christus. Drittens, sie ist eine Last, das habe ich schon gesagt. Dies ist die Last des Herrn, heißt es dort in dem Propheten Malachi 1, Vers 1. Das ist die Last, die der Herr dem Malachi auferlegt hat. Viertens, sie bringt Licht, habe ich auch schon gesagt. Entweder Licht aus dem Wort Gottes oder Licht zur Deutung von irgendwelchen schwierigen Dingen. 1. Korinther 14, 24, diesen Vers habe ich gar nicht zitiert, aber den möchte ich jetzt hier lesen. 1. Korinther 14, 24, wenn alle weissagen in der Gemeinde, ja, und es käme irgendein Ungläubiger herein oder ein Unkundiger, einer, der nichts weiß, würde er von allen überführt und von allen beurteilt und er fällt auf sein Angesicht und er bekennt, dass Gott wahrhaftig in eurer Mitte ist. Was ist los? Der Heilige Geist hat Licht in sein Leben gebracht. Das sind Menschen, die sprechen im Auftrag Gottes. Da redet einer. Und sie reden vom Gott her kommend. Sie sind keine Paulusse und sie sind keine Jesajas, aber sie sind Christen, die reden und der Herr hat ihnen ein Anliegen gegeben. Und da kommt der Ungläubige rein und der Herr deckt Sünden auf in seinem Leben, gibt Licht in sein Leben hinein. Das ist Prophetie. Geschieht oft und oft bei Evangelisationen zum Beispiel. Licht aus dem Wort Gottes, dass wir etwas aus dem Wort Gottes verstehen, oder Licht zur Deutung von etwas Dunklem, das uns als Menschen nicht zugänglich ist, oder Licht auf bestimmte schwierige Situationen. Natürlich ist das so eine Sache, ist das dann auch wirklich von Gott. Da sagt einer, du, ich glaube, ich hab's. Und dann sagt er was und er kann sich gewaltig getäuscht haben. Deshalb müssen wir auch wieder prüfen. Propheten müssen geprüft werden. Also wir dürfen nicht meinen, Prophetie, das ist so irgendwas, das überkommt jetzt den Christen und jetzt ist er Prophet, ja, und jetzt spricht er. Nein, das kann im ganz normalen Gespräch stattfinden, wo er etwas weitergibt, wo der Herr ihm etwas gezeigt hat, mit einem ganz natürlichen Gespräch, 2 zu 2. Ja. Und der Herr kann das dann verwenden. Das kann auch unbewusst geschehen. Ich gehe jetzt da nicht auf alles ein, was ich hier aufgeschrieben habe. Hier in der Mitte, sie kann auch unbewusst geschehen, die Prophetie. Johannes 11, Vers 47 bis 51 hat einmal ein Ungläubiger prophezeit, ohne zu wissen, dass er prophezeit hat. Kaiaphas hat prophezeit, dass Jesus sterben wird am Kreuz, ohne dass er gewusst hat, was er eigentlich sagt. Und diese Prophetie muss beurteilt werden. Noch etwas zum Beurteilen möchte ich jetzt noch ein paar Dinge noch sagen zum Prüfen. Prüfen. Wie und was soll man prüfen? Was soll man prüfen? Das, was gesagt wird. Der Inhalt dessen, was gesagt wird, das müssen wir prüfen. Prüfe die Geister, sagt 1. Johannes 4, Vers 1. Und wie prüft man die Geister? Und dann sagt er, wenn einer verkündigt, Jesus sei nicht gekommen im Fleisch und so weiter, dann ist er ein falscher Prophet. Ja? Also den Inhalt dessen, was der Prophet sagt, der muss geprüft werden. Erstens die Grundlage, auf welcher Autorität beruft er sich? Der hier spricht, was ist seine Autorität? Ist sie er selber oder beruft er sich auf die Bibel? Oder beruft er sich auf seine Erfahrung? Ja? Er muss sich auf die Bibel berufen, dann ist er ein richtiger Prophet. Er muss sich auf das Gotteswort berufen, das Gott schon geoffenbart hat. Er kann sich nicht auf Erfahrung berufen oder auf sonstige andere Leute, er muss sich auf das Wort Gottes selber berufen, auf das Wort, das Gott uns schon gegeben hat. Zweitens, der Fokus, das heißt, das Ziel, worum es ihm geht, die Sache und die Vollständigkeit. Fokus, auf wen wird die Aufmerksamkeit gelenkt? Das müssen wir uns fragen. Wir hören jemanden predigen, worum geht es dem Prediger? Worauf geht die Aufmerksamkeit? Wird sie auf Christus gerichtet oder wird sie auf den Prediger selbst gerichtet? Wie reagieren andere Christen, die das hören? Reife Christen. Das hilft uns zu prüfen. An dieser Stelle wollen wir jetzt kurz wieder Pause machen. Vielleicht können wir